Wir haben die letzte Woche oder die letzten Male eigentlich über das ausgerichtete christliche Leben gesprochen. Ein Leben, in dem wir sehr viel Freiheiten haben, aber wo wir gewillt sind, auf unsere Freiheiten zum Wohl von anderen und um des Reiches Gottes willen zu verzichten. Wir haben gesagt, es geht in unserem Leben um so viel mehr, um so viel Größeres, um so viel Wichtigeres als mein kleines Ich. Als meine Wünsche und meine Meinung, meine Rechte, das, was einfach ist für mich. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um sein Reich. Es geht darum, dass wir Zeugnis sind in dieser Welt und Licht für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und es geht darum, dass wir Menschen mit einer ewigen Seele für Gott gewinnen. Und wir haben die letzten Male ein gutes Vorbild gesehen in dem Paulus. Und letztes Mal haben wir ein schlechtes Vorbild gesehen in der Nation Israel. Und der Herr hat uns durch den Paulus gesagt, lauft den Lauf eures Lebens, sodass ihr ihn gewinnt. Lauft ihn wie solche, die gewinnen wollen. Ein diszipliniertes, ausgerichtetes Leben mit einer ewigen Perspektive. Vers 23, ich lese nochmal, Vers 23, Kapitel 10, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allen, jene freilich, dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ausgerichtetes Leben. Vers 31 im Kapitel 10. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der Schlüsselvers hier. Tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der Zweck in unserem Leben, ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben. Dann im Vers 1, Kapitel 11, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Jesus, der sich selbst gedemütigt hat, der sich selbst erniedrigt hat, der seine Rechte aufgegeben hat, Gott gleich zu sein, um uns zu erlösen, um uns zu dienen. Das ist unser Vorbild, das ist, wem wir nachfolgen wollen. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Pastor, der so vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat, was, glaube ich, ganz gut passt. Ich möchte ein paar Auszüge da vorlesen. Die Überschrift ist, andere mögen es tun, aber du kannst es nicht tun. Und er schreibt, wenn Gott dich berufen hat, wirklich wie Jesus zu sein, dann wird er dich prüfen in deinem Leben der Kreuzigung, um Demut und Ansprüche des Gehorsams an dich stellen, die es dir nicht erlauben werden, anderen Menschen nachzufolgen oder dich an anderen Christen zu messen. In vielerlei Weise wird es den Anschein haben, dass er anderen Leuten, anderen guten Leuten Dinge tun lässt, die er dir nicht erlauben wird. Andere mögen sich ihres eigenen Werkes rühmen können, aber der Heilige Geist wird dir nicht erlauben, so etwas zu tun. Andere mögen dabei Erfolg haben dürfen, Geld zu verdienen oder ein Erbe zu erhalten, aber es ist wahrscheinlich, dass Gott dich arm halten wird, denn er will, dass du etwas Besseres hast als Gold. Vor allem eine hilflose Abhängigkeit von ihm, dass er das Vorrecht haben kann, deine Bedürfnisse Tag für Tag aus seinem unsichtbaren Schatz zu versorgen. Er mag zulassen, dass andere geehrt werden und dich verborgen halten in Unbekanntheit, weil er möchte, dass du eine besondere Frucht für seine kommende Herrlichkeit produzierst, die nur im Schatten wachsen kann. Er mag anderen erlauben, groß zu sein, dich aber wird er klein halten. Er mag anderen erlauben, ein großes Werk für ihn zu tun und die Anerkennung dafür zu bekommen, aber er wird dich abmühen lassen, ohne dass es andere wissen, wie viel du tust. Und dann, um dein Werk noch kostbarer zu machen, wird der andere die Anerkennung dafür bekommen lassen, für das Werk, das du getan hast. Und das wird deine Belohnung noch 10-mal größer machen, wenn Jesus wiederkommt. Der Heilige Geist wird über dir wachen mit einer eifersüchtigen Liebe und dich für kleine Worte oder Gefühle zurechtweisen oder dafür, dass du deine Zeit verschwendest, Dinge, worüber sich andere Christen nie einen Stress zu machen scheinen. Also entscheide dich, dass Gott unendlich souverän ist und das Recht hat zu tun, was er will mit denen, die ihm gehorchen. Er mag dir tausende Dinge nicht erklären. Wenn du dich ihm selbst als Sklave verkaufst, wird er dich in eine eifersüchtige Liebe einwickeln und dir Segnungen geben, die es nur für die in dem inneren Kreis gibt. Finde dich für immer damit ab, dass du es direkt mit dem Heiligen Geist zu tun haben wirst und dass er das Recht hat, deine Zunge zu binden, deine Hände zu binden und deine Augen zu schließen in einer Art und Weise, wie er es mit anderen nicht zu tun scheint. Wenn du so von dem lebendigen Gott eingenommen bist, dass dich diese besondere, private, eifersüchtige Aufsicht und Leidenschaft des Heiligen Geistes in deinem Herzen erfreut und dass sie dir gefällt, dann wirst du den Vorhof des Himmels finden. Es ist eine Herausforderung, dieses Rennen unseres Lebens so zu laufen, wie jemand, der wirklich gewinnen will. Und da sind viele Hürden auf dem Weg. So, wir zum Kapitel 11 kommen. Die ersten 16 Verse im Kapitel 11 sind wirklich sehr schwierige Verse. Hängt damit zusammen, weil uns der kulturelle Hintergrund nicht wirklich ganz klar ist. Wir kennen den nicht wirklich so gut. Ich habe die letzten Wochen unterschiedlichsten Kommentare gelesen. Es ist furchtbar, wie die Leute sich widersprechen. Wie es damals wirklich war. Und es sind einige Verse drin, die schwer zu interpretieren sind. Da geht es um Kopftücher und um Engel und solche Dinge. Um diese Dinge, wie wir dieses geistliche Prinzip, das wir heute lernen, wie wir das bildlich nach außen hin sichtbar ausdrücken können und darstellen können. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber das eigentliche geistliche Prinzip, um das es geht, das ist an sich sehr klar und sehr einfach zu verstehen. Und für manche ist gerade das die Herausforderung. Das ist ein Prinzip, was völlig gegen den Strom dieser Welt ist. Und das überrascht uns nicht. Welt, die in Rebellion gegen Gott ist, die fast alles pervertiert, was Gott sagt, ist auch in diesem Bereich so. Und doch ist selbst das Denken von Christen, von vielen Christen zumindest, in diesem Bereich beeinflusst von der Welt. Dadurch, dass wir jahrelang indoktriniert wurden durch Schule, Medien, Uni, schlechte Vorbilder. Und ich denke, diese Verse werden für einige von uns eine Herausforderung sein. Unser Denken reinigen zu lassen und unser Handeln auch korrigieren zu lassen von Gottes Wort. Es geht darum, um die Rolle von Männern und Frauen im Reich Gottes. Und da vor allem in der Familie und in der Gemeinde. Und das sind sehr wichtige Bereiche, wenn nicht die wichtigsten Bereiche im Lauf unseres christlichen Lebens Richtung Ewigkeit. Und wenn wir Gott nicht in den Bereichen ehren und ihm nicht in den Bereichen gehorsam sind und kein Zeugnis sind in den Bereichen, dann hier haben wir den Kampf eigentlich schon so gut wie verloren. Das ist ein großer, wichtiger Bereich unseres Lebens. Familienleben und Gemeindeleben, das ist was Zentrales. Und ich glaube, auch deswegen ist es so angegriffen. Was wir heute tun wollen, wir werden nicht Vers für Vers durch das 11. Kapitel hier gehen. Es wäre zu viel. Ich habe es vorgehabt, aber es ist nicht möglich. Aber wir wollen eine Grundlage legen. Wir wollen eine Grundlage legen und das biblische Rollenverständnis anschauen. Und wir werden hier durch verschiedene Bibelstellen surfen, auch einige Verse hier anschauen. Wenn immer wir ein Thema studieren wollen, müssen wir gucken, was sagt die Bibel im Gesamtzusammenhang darüber. Und dann wird es klar. Wir wollen eine Grundlage legen, auch zur Auslegung von den restlichen Versen dieses Kapitels. Herausforderndes Thema. Irgendjemand hat mal gesagt, die Rolle der Frau ist das Nudelholz. Vielleicht eine lustige Definition. Aber das, was die Welt mit uns Männern und uns Frauen macht, ist weniger lustig. Philosophie der Welt ist, dass die zwei Geschlechter irgendwie durch Zufall entstanden sind. Das war so ein Unfall der Evolution. Und wirklich, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ihr wisst das, ne? Ist ja logisch. Sehen wir doch, oder? Weltliche Philosophie sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das ist nicht nur äußerlich. Ich meine, jeder kann sehen, dass es einen physischen Unterschied gibt. Aber auch jeder, der mit einem anderen Geschlecht zu tun hat, weiß, dass es da auch große emotionale Unterschiede gibt und in dem, wie wir denken, in unseren Bedürfnissen als Männer und Frauen. Aber die Welt sagt, das ist alles nur anerzogen. Das ist uns irgendwie so von der Gesellschaft aufgedrückt. Und was wir tun müssen, ist, dass die Männer die Frauen in sich entdecken und dass die Frauen lernen, die besseren Männer zu sein. Wird alles verwischt. Und Mann und Frau werden in Konkurrenz zueinander gestellt. Statt dem Wir, was es eigentlich sein sollte, kommt zum Ich. Na, Selbstverwirklichung ist das große Schlagwort unserer Zeit. Und die Familie, die bleibt auf der Strecke. Und das ist wirklich das große Ziel der modernen feministischen Bewegung. Es geht hier wirklich um die Zerstörung der traditionellen Familie. Das ist kein Zufall. Traditionelle Familie, wo Mann und Frau sich ergänzen, wo sie unterschiedliche Funktionen ausüben zum Wohl von dem Gemeinsamen. Dort, wo Kinder in einer heilen Umgebung aufwachsen können. Und vor allem, was ein Bild ist für die Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die Welt mag das nicht. Radikale Feministen, die hassen die Familie. Und die hassen wirklich den Gott der Bibel. Könnt die Geschichte anschauen. Wir werden nicht ins Detail gehen, aber die Wurzel von der feministischen Bewegung ist wirklich in einer Rebellion gegen Gott. Wenn man sich das anschaut unter den führenden Vertretern, gibt es viele Lesben, beziehungsweise viele, die unmoralische Menschen sind, untreue Menschen sind, die freie Sexualität, Sex ohne Verantwortung propagieren, die in Okkultismus verwickelt sind. Und viele von denen sind politisch weit links, sozialistisch geprägt. Und denen ist natürlich auch die Familie ein Dorn im Auge. Familie dort, wo die Eltern den Kindern ihre Werte weitergeben. Und die dann vielleicht nicht mit den sozialistischen Werten übereinstimmen. Und deswegen versuchen sie, die Familie zu zerbrechen. So dass der Staat so früh wie möglich und so lange wie möglich die Kinder erzieht und nicht die Eltern. Ne, weil dann funktioniert Sozialismus am besten, wenn die Leute soziale Klone sind, wenn sie nicht selber denken. Das Ideal ist der standardisierte Mensch, der einfach bei allen mitschwimmt. Und natürlich, wenn die Frauen mit den Männern in Konkurrenz stehen sollen, dann gibt es ein Problem. Ich meine, das Problem kennen wir alle und das ist, dass Frauen schwanger werden und Kinder kriegen. Das ist kein Problem, aber für die Leute ist es ein Problem. Für uns ist es eine wunderbare Sache. Aber für die Leute ist es ein Problem. Und das führt zur ganzen Verhütungsindustrie und vor allem Abtreibungsindustrie, wo Menschen für ihre Selbstverwirklichung wirklich über Leichen gehen. Und wir müssen Arbeitsplätze schaffen, außerhalb der Familie natürlich. Ganze Kinderbetreuungsplätze. Und dann hüten die Frauen halt die Kinder von anderen, anstatt die eigenen. Wir müssen die Männer fördern, dass sie daheim bleiben. Und wie gesagt, wir wollen nicht die ideologischen Wurzeln der feministischen Bewegung im Detail anschauen. Das ist nicht unser Ziel heute Morgen, da haben wir auch gar keine Zeit dazu. Aber ich will, dass ihr seht, die Dinge, wie sie heute sind, das ist nicht durch Zufall entstanden. Das ist nicht in einem geistlichen Vakuum entstanden. Da ist eine ganze antichristliche Ideologie dahinter. Das Tragische ist, dass sehr viele, ich würde sagen die meisten Christen mit dieser feministischen Ideologie mehr oder weniger infiziert sind. Mit diesem antibiblischen Denken. Genauso wie wir mit sozialistischem Denken infiziert sind. Das Beispiel in unserer Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist. Ich war das auch. Und ich musste wirklich in meinen Uni-Jahren das konfrontieren und lernen, das abzulegen in meinem Denken. Und das ist oft schmerzhaft, unsere liebgewonnenen Vorstellungen vielleicht auch aufzugeben, um der Wahrheit willen. Wegen dem, was Gott uns sagt. Wir sind berufen, unser Denken zu erneuern. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da ist es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. War der feministische Angriff auf Familie und Gottes Werte erfolgreich? Dann müssen wir uns umschauen. war sehr erfolgreich. Hat wunderbares Resultat hinterlassen. Wir schauen uns um, jede zweite Ehe geht kaputt. Das hängt nicht nur damit zusammen, aber auch. Und wir sind ein Volk, das im Aussterben ist. Haben weniger Kinder, als wir brauchen in unserer Gesellschaft. Wir reproduzieren uns nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist familienfeindlich geworden. Das ist ein kinderfeindliches Klima. Kinder werden als Last gesehen, als Hindernisse auf der Karriereleiter. Deswegen werden so viele ungeborene Kinder umgebracht. Und wenn Ehepaar eine große Familie hat, viele Kinder haben, die werden sogar angefeindet. Werden als asozial gesehen. Ja, es ist wirklich so. Wir können mal mit Leuten reden, die viele Kinder haben. Die Bibel sagt uns, Kinder sind ein Segen. Kinder sind ein Geschenk vom Herrn. Die ganze Mutterrolle in unserer Gesellschaft wird abgewertet, wird minderwertiger gesehen als die Karrierefrau. Frau, die zu Hause bleiben will, um die eigenen Kinder zu erziehen und zu Jüngern zu machen, die wird ausgelacht. Ist oft so, oder? Und leider Gottes ist die Minderheit der Kinder heutzutage wachsen wirklich in einer heilen Familie auf. Und es ist traurig. Ich finde es traurig, wenn Kinder mit 2, 3 Jahren, in dem Alter, wo sie die Mutter am meisten brauchen, wo die schon in irgendwelche Heimplätze, Kinderbetreuungsplätze gesteckt werden. Und manchmal geht es halt anders. Wenn eine alleinerziehende Mutter ist, manchmal gibt es Umstände in dieser gefallenen Welt, wo es nicht anders möglich ist. Aber bei vielen wäre es anders möglich. Aber die Kinder werden geopfert auf dem Altar von Selbstverwirklichung, diesen modernen Götzen heutzutage. Und das ist eine traurige Sache. Das soll zumindest bei uns im Reich Gottes, in der Familie Gottes nicht so sein. Wir sollten anders denken. Und schauen wir uns das mal an. Hat diese Philosophie, dieser Lebensstil, den Frauen die versprochene Freiheit und die Lebensqualität gebracht? Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Wirklich, Feminismus hat die Männer frei gemacht, so selbstsüchtiges Leben zu leben, ohne Verantwortung, Frauen sitzen zu lassen, wenn er will. Und das ist auch eine Konsequenz, die wir heutzutage sehen. Diese reichen Single-Yuppies, die im BMW herumkurven, von einem Hobby zum nächsten, von einem Urlaub zum nächsten, mit unterschiedlicher Begleitung, ja, weil traditionelle Familie ist ja out. Und die Frauen und die Kinder, die sie dann halt dann doch oft bekommen, sind die Leidtragenden. Die bleiben dann allein zurück als alleinerziehende Mütter. Und die schaffen den ganzen Tag, um Geld zu verdienen. Und die Kinder werden im Kindergarten gesteckt von früh bis spät und in die Ganztagsschule. Und dann, wenn die Frauen nach Hause kommen, dann kommt die Nachtschicht in der Hausarbeit. Das ist die Freiheit. Die einsame, überarbeitete Frau. Das ist das Resultat. Das ist die Frucht der feministischen Bewegung. Es ist interessant, die Rhetorik dieser Bewegung ist gegen die Männer, aber in ihrem Effekt ist sie eigentlich gegen die Frauen. Ich habe hier ein Zitat, eine ehemalige Feministin, die in ihren 40er Jahren allein mit 2 Kindern, die sie von unterschiedlichen Männern hat, zu Hause sitzt, auf dem Scherbenhaufen ihres Lebensstils. Sie hat gesagt, die feministische Bewegung ist der große Betrug an den Frauen. Das ist so. Die ganze Selbstverwirklichung, der ganze Egoismus, der ganze Individualismus hat uns kein Glück gebracht. Weder den Frauen noch den Männern. Statistik sagt, dass 1/3 der Deutschen unter psychischen Problemen leiden. Und das ist mehr, als dass man sich nur mal down fühlt. 1/3. Viele sind auf Medikamenten und ein Großteil davon sind Frauen. Wie kommt das? Interessant. Das ist die Konsequenz eines Lebens gegen Gottes Plan. Gegen das, wofür wir erschaffen wurden. Ein Fisch ist nicht dazu erschaffen, außerhalb vom Wasser zu leben. Das funktioniert nicht gut. Selbst wenn er sagt, ich bin frei, ich brauche das Wasser nicht. Ja, auf lange Sicht wird es ihm nicht gut gehen dabei. Und so ist es auch mit uns Menschen. Mann und Frau sind unterschiedlich, das ist einfach so. ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und das ist nicht nur physisch, so in unseren physischen Aspekten. Die kleinen Jungs, die träumen schon davon, Helden zu sein und Beschützer zu sein und Versorger zu sein. Und die kleinen Mädels, die wollen ganz natürlich Vater, Mutter, Kind spielen. Oder? Und die träumen davon, Mutter zu sein und Ehefrau zu sein. Aber unsere Gesellschaft, die öffentliche Meinung, die presst Männer und Frauen in etwas rein, wozu sie nicht geschaffen sind. Und die manipuliert sie irgendwie, ihren Traum und diese natürlichen, in sie hineingelegten Impulse zu verlassen. Und drängt ihnen einen Spagat auf, die Menschen auf lange Sicht zerreißen. Und wir sehen die Konsequenz heute davon. Elizabeth Elliot, diese bekannte christliche Autorin, die hat zu diesem Thema einen Leserbrief an Christianity Today geschrieben, also diese große christliche Zeitschrift in Amerika. Und sie hat geschrieben, Leiterschaft bedeutet für den Christen Dienerschaft. Erfüllung ist für den Christen nicht eine Errungenschaft, sondern ein Nebenprodukt von Selbstverleugnung. Wahre Befreiung ist für die christliche Frau kein Recht, sondern eine Belohnung für demütigen Gehorsam. Würde sich das äußerst langweilige Frauenthema nicht in Luft auflösen, wenn alle von uns Männer und Frauen den Machtkampf verlassen würden und ihm nachfolgen würden, der nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst von allen Privilegien entäußerte und sich demütigte bis zum Tod. Feminismus zerstört das wahre Frausein und es zerstört das wahre Mannsein. Es gibt eine besondere Rolle für den Mann und für die Frau. Und das ist eine hohe Berufung für beide. Hohe Berufung, die sie beide haben als Team. Und jeder mit seiner eigenen Rolle und in seiner eigenen Funktion. Sieh, der Gott ist der große Befreier. Und er ist der große Retter. Und er ist der große Heiland. Seine Wege und seine Modelle für unser Leben, die sind heil und gut. Und das ist das, was uns entspricht. Deswegen wollen wir uns als Christen heute anschauen, was Gott, unser weiser Konstrukteur, was der zu sagen hat über unser Leben und uns als Männer und Frauen uns über unsere Rollen zu sagen hat. Und das erste, den ersten Punkt, den ich aufzeigen möchte, ist, Gott hat uns bewusst als Mann und Frau geschaffen. Mit all unseren Unterschieden. Es war kein Zufall. Wer mitlesen will, 1. Mose Kapitel 27. Erste Buch der Bibel, Kapitel 1, Entschuldigung, Vers 27. Da ist es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er ihn. Das war bewusst. Das war mit einem Plan. Und ja, es gibt viele Gründe dafür, dass wir einander ergänzen und dass wir gemeinsam Nachwuchs haben und die ganze Sache. Aber der wichtigste Grund ist, dass Mann und Frau etwas darstellen sollen, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt. Und das ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Das ist die Liebesbeziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 31 und 32. Da ist es, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig. Der Hauptgrund, warum wir Männer und Frauen sind, ist ein geistlicher. Leute, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir christliche Ehe nicht verstehen. Und wir werden die christliche Gemeindeordnung nicht verstehen können. Es wird keinen Sinn machen für uns. Ein geistlicher Grund dahinter. Was größer ist als unser menschliches Zeug. 1. Korinther 10, Vers 31, hier haben wir gelesen, alles was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und auch hier, auch in diesem Bereich, es geht wieder nicht um uns selbst. Es geht nicht darum, dass wir unsere kleine, glückliche Familie sind für uns. Und dass ich meine Bedürfnisse befriedigt bekomme. Ja, das passiert auch in dieser Lebensgemeinschaft, in der Ehe zwischen Mann und Frau. Aber das ist ein Nebenprodukt. Worum es hauptsächlich geht, warum Gott uns so geschaffen hat, Es geht darum, dass wir in unseren Beziehungen hier auf der Erde etwas Heiliges, etwas Geistliches, etwas Ewiges ausdrücken dürfen. Wir haben eine hohe Berufung. Und wenn du dein Mann sein oder dein Frau sein nicht in diesem Licht siehst, wenn ihr eure Ehe nicht in diesem Licht seht, dann würde ich sagen, ist eure Vision zu klein. Zweiter Punkt. Mann und Frau sind Gott gleich viel wert. Und in Christus stehen wir alle auf derselben Ebene. Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 27 bis 29. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. In unserem Stand vor Gott sind Mann und Frau absolut gleich. Wir sind gleich geliebt, wir sind gleich angenommen, wir sind gleich erlöst in Jesus. Die Männer sind nicht besser als die Frauen, noch umgekehrt die Frauen besser als die Männer. Die Männer sind per se nicht begabter als Frauen, noch sind Frauen per se begabter als Männer. Männer sind auch nicht geistlicher als Frauen und Frauen nicht automatisch geistlicher als Männer. Da ist kein Unterschied in Jesus, sondern wir sind alle Teil der einen Braut, die er erlöst hat, mit denselben geistlichen Rechten als Kinder Gottes. Und Leute, das war ein radikales Konzept, besonders in der damaligen Kultur. Frauen sind damals wie Dinge behandelt worden, wie das Eigentum von Männern. Seht ihr, die Gegner der Bibel, die Gegner Gottes, die verdrehen das alles und sagen, die Bibel predigt Unterdrückung der Frauen. Schwachsinn, genau das Gegenteil ist der Fall und war der Fall. Es war eine radikale Aufwertung der Rolle der Frau. Und wo immer das Christentum hingekommen ist, da hat es den Frauen Freiheit gebracht. Könnt ihr euch umschauen, die einzigen Kulturen, wo Frauen gleichwertig sind, gleichwertig betrachtet sind, wo sie geschätzt sind, das, wo das Christentum hingekommen ist. Nicht in den heidnischen Kulturen, nicht im Islam, nicht im Hinduismus oder wo ihr mir sonst hinschauen wollt. Schaut euch um in der Welt. Wir tun das Beste, um unsere christliche Kultur und unser christliches Erbe zu zerstören in Europa, aber das ist, wo diese Dinge herkommen. Das ist Gottes Wort. Was hier, Gott ist der große Befreier der Frauen. Da ist Einheit, da ist Gleichwertigkeit, aber das ist nur da in Jesus, nirgendwo anders. Drittens, Gott hat aber Ordnung und Autorität gegeben in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde. Und das sind die von Gott geschaffenen Institutionen, die zwei, die wir uns heute vor allem anschauen wollen, wo es vor allem darum geht. Lies mit mir hier im 1. Korintherbrief, im Kapitel 11, den Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 23, da ist es denn, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Gott ist ein Gott der Ordnung und deswegen hat er auch eine Ordnung und eine Autoritätsstruktur geschaffen in der Familie. Haupt spricht von Autorität und Verantwortung natürlich, das gehört immer zusammen. Wer Autorität hat, hat auch Verantwortung vor Gott. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ein Organismus kann nicht zwei Köpfe haben, zwei Häupter haben und gesund sein. Stell dich mal vor, ein Typ, der mit zwei Köpfen rumläuft. Das wäre nicht gesund, das wäre ein Monster. Das wird auch nicht funktionieren. Eine Haupt wird sagen, wir gehen in die Richtung, das andere wird sagen, nee, wir gehen in die Richtung und das Resultat wäre Unordnung. Das Resultat wäre Uneinheit. Das wäre ein Chaos, das würde nicht richtig funktionieren. Dieser Organismus, dieser Leib könnte nicht die Aufgabe wahrnehmen, wozu er erschaffen ist. Und so ist es in der Familie, in der Gemeinde. Gott hat den Mann in Autorität gesetzt über die Frau als Haupt der Familie. Das heißt nicht, dass der Mann besser ist oder mehr wert ist oder klüger ist oder geistlicher ist. Das hat damit nichts zu tun. Wenn du in der Armee bist und dein Hauptmann ein Trottel ist und du als Gefreiter, du bist gebildeter und klüger und weiser und begabter als dein Hauptmann, weißt du was, trotzdem bist du unter seiner Autorität. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nichts mit Fähigkeit zu tun. Das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern mit Funktion. Wir sehen hier in dieser Stelle im 1. Korinther 11, da ist es parallel. Das Haupt der Frau ist der Mann und das Haupt des Christus ist Gott. Das sehen wir schon. Es geht hier nicht um Minderwertigkeit oder was, sondern um Funktion. Jesus ist wesenseins mit dem Vater. Jesus ist Gott wie er. Er ist nicht minderwertiger, er ist nicht geringer. Also ist auch die Frau nicht minderwertiger oder geringer, nur weil der Mann das Haupt ist, diese Funktion der Leiterschaft ausübt in der Familie. Und vor allem erinnert euch, der Grund, warum Gott den Mann Autorität über die Frau gegeben hat, ist nicht der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Oder um den Unterschied zwischen den Geschlechtern darzustellen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Beziehung zwischen Christus, dem Haupt, mit der Gemeinde, uns, seinem Leib darstellen. Das ist wichtig. Wir sind alle kosmische Schauspieler als Männer und Frauen. Die einen spielen das Haupt, Christus, die anderen spielen den Leib, die Gemeinde. Und wir tun es, um diese wunderbare Wahrheit der Erlösung sichtbar zu machen in dieser Welt. Und wenn wir das weiter studieren, dann sehen wir, dass diese Autoritätsstruktur bzw. Aufgabenteilung schon in der Schöpfung zugrunde gelegt ist und angelegt ist. Und wir sehen in allen Stellen im Neuen Testament, wo die Rolle von Mann und Frau besprochen wird, geht immer wieder auf die Schöpfungsordnung zurück. So wird es begründet. Es ist nicht ein Resultat vom Sündenfall. Ja, die Sünde, unsere sündige Natur, hat das Ganze schwerer gemacht, macht es uns schwieriger, unsere Rollen anzunehmen. Aber die Ordnung, die war von Gott von Anfang an so geplant. Das ist schon darin ausgedrückt, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Ich meine, Gott hätte theoretisch Mann und Frau gleichzeitig erschaffen können. Aus dem Staub und ups, da ist ein Mann und eine Frau. Hätte Gott machen können, er ist allmächtig, er kann machen, was er will. Nein, aber er hat gewählt, anders zu schaffen. Er hat zuerst den Mann erschaffen und dann die Frau aus dem Mann. Und er hat dem Mann noch zuvor, bevor er überhaupt die Frau erschaffen hat, Autorität gegeben. Er hat ihm die Autorität gegeben über die Schöpfung. 1. Mose, wie der erste Buch der Bibel, Kapitel 2, wenn ihr mitlesen wollt, Vers 15. Da ist es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, den Adam, den ersten Mann, und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Na, der Mann spielt unser Haupt, Jesus Christus. Und er übernimmt seine Rolle als Haupt in diesem irdischen, sichtbaren Bereich in unseren menschlichen Beziehungen. Und unser Herr Jesus, der hatte Autorität in der Welt, bevor die Gemeinde noch überhaupt entstanden war. Der hatte Autorität unabhängig von ihr. Richtig? Und so ist es auch, das wird auch ausgedrückt. Der Mann hatte Autorität unabhängig von der Frau, noch bevor sie erschaffen war. Und dann im Vers 18, 1. Mose 2, da ist es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Als Mensch, als Mann hat er Hilfe bitter nötig. Amen, Frauen? Die Männer brauchen Hilfe. Aber was wichtiger ist, der Mann konnte nicht alleine diese Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde darstellen. Wie, das geht vor allem darum. Deswegen braucht er vor allem ihre Hilfe. Ihr seht, es geht bei dem allen um viel mehr als nur unsere menschlichen Bedürfnisse. Es geht um was Ewiges, um was Geistiges darzustellen. Frau wurde aus dem Mann geschaffen, Frau wurde von seiner Seite genommen. Vers 22, Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Mann genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Interessant, wie Gott gewählt hat zu erschaffen. Da sagte der Mensch, dieser Ähnlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Wie wir als Kinder Gottes eins werden mit Christus. Er ist in uns und wir sind in ihm. Und Mann und Frau drücken in der Ehe diese Einheit aus. Sind eins. Aber es ist eine Einheit mit einem Haupt. Mit einem Leiter. Und das ist der Mann, der Jesus Christus repräsentiert in diesem Bild. Wenn wir auch in Christus sind und er in uns ist und wir diese wunderbare, intime Beziehung mit ihm erfahren dürfen, so ist doch er unser Haupt. Und so ist doch er unser Herr. Und wir drücken das auf menschlicher Ebene traditionell eigentlich sehr schön aus mit unserem Namen. Wenn Mann und Frau heiraten, dann nehmen sie denselben Namen an. Traditionell zumindest. Es drückt Einheit aus. Aber es ist traditionell der Name des Mannes. Er ist das Haupt. Einheit aber mit einem Haupt. Ist eine schöne Illustration, ist eine schöne Tradition. Ist nicht in der Bibel, wer dagegen verstößt, sündigt nicht. Aber ich finde, es ist auch kein Wunder, dass es in unserer gottlosen Kultur ausgehöhlt wird, diese Tradition, weil dieses geistliche Bild schön illustriert. Lest hier im 1. Korinther 11 die Verse 8 und 9 mit mir. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Wir haben im 1. Mose gelesen, seine Gehilfin zu sein. Und Frauen werdet nicht verärgert deswegen. Es musste so sein. Das hat wieder einen tieferen Hintergrund. Wir sind Jesu Leib. Wir sind seine Glieder. Und wir stellen uns ihm zur Verfügung. Römerbrief Kapitel 6. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, dass er durch uns sein Reich bauen kann. Also wir sind Jesu Gehilfen, wenn wir das so sagen wollen. Und nicht er unser Gehilfe. Auch wenn manche Christen sich das einbilden und denken, sie können Gott irgendwie rumkommandieren. Aber die sind am falschen Dampfer. Das ist das falsche Bild. Nee, er ist das Haupt, wir sind seine Gehilfen. Und es ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir Gott dienen dürfen. Es ist wunderbar, es ist ein Vorrecht. Und auch das soll ausgedrückt werden in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich will mir als vierten Punkt anschauen, wie diese Schöpfungswahrheit praktisch in den Rollen von Männern und Frauen, insbesondere von Ehemännern hier als im Haupt und den Frauen, als Ehefrauen, als Bild für den Leib, sich manifestieren. Zuerst in der Familie. Den Männern sagt der Herr im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 25 bis 29, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Vers 33, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Jesus ist unser liebender Erlöser, unser Versorger, unser Leiter, unser Lehrer. Und Männer sollen ihre Frauen und ihre Familie lieben und nähern und versorgen und heiligen und lehren und leiden. Das ist ihre Rolle. Rolle als Mann. Liebevolle Verantwortung für ihre geistlichen, psychischen, physischen Bedürfnisse übernehmen, für Wohlbefinden. Als geistliches Haupt, als Priester der Familie. So wie Christus die Gemeinde liebt und sie nährt und versorgt und so weiter. Wow. Das ist eine hohe Berufung, Männer. Und welche Frau träumt denn davon, mit so einem Mann verheiratet zu sein? Ich glaube, die würden gerne als Leiter anerkennen. einer, der sie liebt wie Christus die Gemeinde und sie so leidet. Was heißt das praktische, Männer? Praktisch heißt es, dass wir hart arbeiten sollen, um unsere Familien zu versorgen. Dass wir geistig leiden, dass wir regelmäßig für unsere Frauen, unsere Kinder beten. Dass wir die Familie ins Gebet leiten, ins Bibellesen, Andachten machen gemeinsam vielleicht. Dass wir die Verantwortung haben, die Familie mit in eine Gemeinde zu bringen, in christliche Gemeinschaft. Die Frauen zu lieben mit ganz praktischen Taten, die Kinder zu lehren, sie zu korrigieren, zu züchtigen, wenn es notwendig ist. Ein gottesfürchtiges Vorbild zu sein. Wir leiten ja vor allem durch Vorbild. Dass wir ein dienender Leiter sind, so wie Christus für uns ein dienender Leiter ist. Ihr Frauen, Epheser 5, die Verse 21 bis 25. Da ist es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und in Vers 33 heißt es dazu, dass sie Ehrfurcht, das heißt Respekt vor dem Mann habe. Also ihr Frauen, erkennt eure Männer als Leiter an. So wie wir als Gemeinde Jesu hoffentlich Jesus, unser Haupt, als unseren Leiter anerkennen und respektieren. Und seht ihr, es ist hier nicht so sehr abhängig vom Mann, ob der ein gutes Vorbild ist, ob der es würdig ist, dass ich ihn als Leiter anerkenne. Nee, es heißt hier als dem Herrn. Jesus, er ist würdig. Er ist es wert. Wir tun es für ihn. Und wir leben alle, um ihn zu ehren in dieser Welt. Wie ist praktisch diese Rolle der Frau als Bild für den Leib, als Hilfe für den Mann? Praktisch die Berufung für die meisten Frauen, möchte ich sagen, ist daheim mit den Kindern. Wir sehen das in Titus, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, die älteren Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wieder, es geht vor allem um unser Zeugnis in dieser Welt. Und wieder, was für eine wunderbare, was für eine hohe Berufung. Was für eine einzigartige und privilegierte Berufung. Leute, es gibt eine Sache in dieser Welt, die Männer nicht können, sondern nur Frauen. Umgekehrt, Frauen können alles, was die Männer können. Nicht jede einzelne, aber zusammen. Es gibt sicher Frauen, die so stark sind, physisch, wie ein Mann. Es gibt nichts, was die Frauen nicht können, was Männer können. Aber es gibt eine Sache, die nur Frauen können. Wo sie eine echt privilegierte, einzigartige Stellung haben und Funktion. Und ich denke, jeder, der aufgeklärt ist, weiß schon, worum es geht. Nur Frauen können Kinder in die Welt bringen. Mit all dem Klonen und dem ganzen Rumpfuschen, es gab noch keinen Mann in der Geschichte, der je ein Kind in diese Welt gebracht hat. Nur Frauen können Kinder kriegen, nur Frauen können Mutter sein. Auch das passt wieder in dieses Bild. Bild für die Gemeinde. Wir als Gemeinde sind berufen, das Evangelium weiterzusagen und geistlich Kinder in die Welt zu bringen. Und Frauen, ihr braucht Vision dafür. Ihr braucht Vision dafür. So verdreht in unserer Welt, wird so runtergemacht. Was für ein Vorrecht es ist. Kinder sind ein Segen vom Herrn. Was für ein Vorrecht es ist, dass ihr Mütter nicht irgendwelche Erwachsenen bejüngern dürft, die schon eine Vergangenheit hinter sich haben, die den ganzen Mist mitbringen von ihrem Leben vor Jesus. So ist mehr meine Funktion. Sondern dass ihr wirklich die eigenen Kinder von Anfang an, so wie die Mutter und die Großmutter von dem Timotheus, im Glauben unterweisen dürft. Das ist so viel besser. So viel schöner, so viel größer. Ist eine wunderbare, ist eine große Berufung, ist eine hohe Berufung. Leider Gottes, unsere Kultur behandelt es so abschätzig. Das Muttersein oder Hausfrau sein, der Begriff allein ist schon furchtbar. Hausfrau. Im Englischen gibt es einen viel schöneren Begriff. Begriff Homemaker. Jemand, der ein Zuhause bereitet, ein Zuhause schafft, wo Kinder behütet sind, wo sie zu Jüngern gemacht werden können, wo der Ehemann gern heimkommt. Das drückt doch was viel Besseres, was dem viel näher kommt, was Gott meint in seinem Wort. Es geht hier nicht um die Frau daheim als irgendein Mauerblümchen. Es ist die Managerin eines Zuhauses. Ihr könnt die Sprüche Vers 31 lesen. Allein daheim mal. Diese Lobeshymne an die tüchtige Frau. Und wenn ihr es genau lest, dann war das keine Karrierefrau, zu der es manche Christen machen wollen, weil sie ihre unbiblischen Denkweisen rechtfertigen wollen. Es ist eine Frau, die zu Hause gearbeitet hat, aber die auf ganz vielseitige Art und Weise ihre Gaben eingebracht hat, die die Finanzen gehandelt hat zu Hause, Handarbeit, die Köchin war, Erzieherin, die klug eingekauft hat, die einen Dienst hatte an den Armen. Es war eine fleißige Managerin ihres Zuhauses. Und das Resultat, der Ehemann und ihre Kinder, die haben sie gepriesen deswegen. Und ihr Mann, der war angesehen in der ganzen Stadt wegen ihr. Wie viele feministische Karrierefrauen können das sagen? Mein Mann und meine Familie, meine Kinder, die preisen mich. Ich glaube nicht viele. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, ich glaube von Chesterton ist das. Ich habe mir das dann aufgeschrieben, weiß nicht genau. Überschrift hier ist, von so einem Artikel ist, die Frau von der Schinderei in der Küche für die höhere Kultur befreien. Und er schreibt, Frauen sind in einer machtvolleren Position als Männer. Die Durchschnittshausfrau, und wieder gesagt, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber die Durchschnittshausfrau ist der Chef von irgendetwas. Der Durchschnittsmann muss Befehle befolgen und nicht mehr. Er muss zum Beispiel einen Ziegel auf den anderen legen und mehr nicht. Die Welt der Hausfrau ist vielleicht klein, aber sie kann sie verändern. Sie kann dem Handwerker, der kommt, vielleicht ein paar realistische Dinge über ihn sagen. Der Mann im Büro wäre bald entlassen, wenn er das Gleiche seinem Chef gegenüber tun würde. Die Arbeit der Hausfrau ist in gewisser Hinsicht kreativ und individuell. Sie kann Blumen und Möbel arrangieren, wie sie will. Der Maurer darf die Ziegel nicht nach seiner Fantasie arrangieren, ohne eine Katastrophe auf sich und andere hinaufzubeschwören. Eine Hausfrau kann einen Flicken ihrer Wahl auf einen Teppich nähen. Im Büro darf ich Pakete nicht mit Briefmarken meiner Lieblingsfarbe bekleben. Eine Hausfrau kann persönliche Änderungen im Rezept einer Suppe einbringen. Im Büro darf man keine persönlichen Änderungen der Zahlen vornehmen. Im Gegensatz zum Mann kann eine Hausfrau alle ihre Fähigkeiten spielen lassen. Frauen sind nicht zu Hause, um sich einzuengern, sie sind zu Hause, um Weite zu schaffen. Die Welt draußen ist einengend mit einem Wirrwarr von engen Faden. Eine Hausfrau hat 5 oder 6 Berufe. Sie ist Koch, Lehrerin zu einer Zeit, wo es die Kinder am meisten nötig haben, eine Innenausstatterin, eine Schneiderin, eine Erzählerin und so weiter. Aber sie ist all diese Dinge, ohne in einem Wettbewerb zu sein, ohne Widersacher und Konkurrenten wie in der Berufswelt. Warum 20 fremde Kinder unterrichten, als eine Befreiung zu sehen und die eigenen Kinder als Einengung? Warum für einen fremden Mann und seine Firma zu arbeiten als Emanzipation betrachten und für die eigene Familie als Versklavung? Warum sich beschweren, abhängig von ihrem Mann zu sein und es begrüßen, abhängig von einer Firma zu sein? Wieso für fremde Leute zu arbeiten als Erfüllung zu sehen und für die eigene Familie als Unterdrückung? Nichts könnte in der Behandlung von Frauen verrückter sein, als sie aus Zuständen herauszuholen, die für sie natürlich sind, und sie dann in Zustände zu versetzen, die unnatürlich für sie sind. Nichts könnte verrückter sein, als diese Emanzipation der Frau zu nennen. Hat so einen herausfordernden Stil, die Dinge zu betrachten. Und ich sage nicht, dass Muttersein und Homemakerin sein, dass das die einzige Berufung für die Frau wäre. Aber es ist eine wichtige, wahrscheinlich die wichtigste für die meisten Frauen. Die Bibel sagt uns, manche sind zu Ehelosigkeit berufen. Und manche Frauen können keine Kinder bekommen. Andere sind verwitwet. Und dann ist die ganze Zeit, bevor wir Kinder haben und dann, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind. Da gibt es viel Freiraum für andere Berufungen. Und die Bibel, denke ich, würde vorschlagen, dass da vor allem auch Freiraum ist für eine Berufung fürs Reich Gottes. diese Zeit, die wir haben, wirklich zu nutzen für ihn. Das war das Argument von Paulus im Kapitel 7, wo er zu den Singles spricht und denen, die nicht verheiratet sind, die sich ganz dem Reich Gottes widmen können. Ich sage auch nicht, dass eine Frau keine Ausbildung machen sollte oder nicht studieren sollte. Aber was ich sagen würde, ist, wenn die Mutterrolle und diese Homemaker-Rolle eine wichtige Rolle im Leben der meisten Frauen ist, dann sollte sie sich auch darauf vorbereiten und zum Beispiel Dinge wie Kochen lernen oder Kindererziehung lernen oder lernen, ein Budget zu erstellen, Hauswirtschaft zu erlernen. Und da haben die älteren Frauen, biblisch gesehen, wirklich eine Aufgabe, das zu lehren und das zu tun. Und genauso wie die Männer es lernen sollten, zu leiten und Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert zu sein und das Wort Gottes auslegen zu können, noch bevor sie verheiratet sind. Ich denke, wenn Gott spezifische Aufgaben für uns hat, dann sollten wir uns darauf vorbereiten. Und dann sollten wir lernwillig sein in diesen Dingen. Und vor allem, wir sollten Vision haben dafür. Und das ist der Mangel bei so vielen. Es ist keine Vision da für die Rolle, die Gott für uns hat. Und da möchte ich uns herausfordern und ermutigen. Was, wenn mir die Rolle nicht passt? Es gibt diese Anekdote von Louis Talbot, das war ein Pastor in Los Angeles. Und der hat eines Tages gepredigt über Gottes Familienordnung. Und das war so ein kleiner Mann, aber ein sehr leidenschaftlicher, feuriger Prediger. Und als er da über Familienordnung in der Bibel gepredigt hat, dann stand er nachher an der Tür und hat die Leute verabschiedet und da ist diese starke, große Frau auf ihn zugekommen und hat gesagt, Pastor, deine Botschaft, die war widerlich. Es war unausstehlich, das anzuhören. Wenn du mein Mann wärst, dann würde ich morgen Gift in einen Tee reintun. Und der Talbot hat die Frau angesehen, war kurz ruhig und hat dann gesagt, Madam, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken. Ja, was ist, wenn mir die von Gott gegebene Rolle nicht gefällt? Wenn die Frau zum Beispiel sagt, ich will der Leiter sein in der Familie. Oder wenn der Mann sagt, oh, Verantwortung, das ist sowas Schweres. Ich mag Konfrontation nicht so. Ist oft angenehm, wenn man diese Dinge abschieben kann. Ne? Zum Beispiel, wenn dir eine Freundin, die ein Vertreter ist für, sagen wir, Geschirr, wenn die dir Geschirr aufschwatzen will. Oder willst du es eigentlich nicht kaufen, aber du willst auch nicht ihre Gefühle verletzen und die Freundschaft beeinträchtigen. Ist angenehm, wenn du sagen kannst, hey, lass mich doch mal mit meinem Mann drüber reden und der wird dann mit mir da entscheidend. Bequem, wenn wir diese Autoritätsstruktur auch nutzen können, hat Vorteile. Und so ist auch für Männer, und man sieht es immer wieder, viel bequemer, wenn sie die Frauen in die Leiterrolle drücken und dann einfach sagen, ja Schatz, du schaff nur und ich lasse dir den ganzen Stress und ich schiebe dir die ganze Verantwortung ab. Ja, was, wenn mir die Rolle nicht passt, die Gott mir zugeschrieben hat? Pech. Ist hart, aber es ist Pech. Müssen wir unseren Sinn erneuern. Wir müssen erwachsen werden als Christen. Wie gesagt, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und wenn du sagst, mir passt es nicht, was Gott sagt, dann sagst du eigentlich, Jesus, ich will kein Zeugnis für dich sein in dieser Welt. Weil darum geht's bei unserer Rollenverteilung, haben wir gesehen. Und diese Einstellung ist keine Option eigentlich für einen Christen. Wenn Gott in dieser Rollenverteilung etwas Ewiges, etwas Heiliges, etwas Wunderbares ausdrücken will, sollten wir nicht mehr als gewillt sein, das zu tun. Ich glaube, wenn wir unzufrieden sind mit dieser Rolle, die Gott uns gegeben hat, dann sind wir ganz neu herausgefordert, uns Gott hinzugeben und zu lernen und da hineinzuwachsen in das, was Gott für uns hat. Ganz kurz noch, zweiten Bereich, wo der Herr sich durch eine klare Rollenverteilung ausdrücken will, und das ist die Gemeinde. Wer mit mir aufsteigen will, 1. Timotheus 2. Wir werden die Verse 8 bis 13 lesen. Da heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Das soll nicht die Priorität sein, das Äußerliche, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Dann Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und dann geht er wieder in dieses ganze Argument zurück zur Schöpfungsordnung. Weil die Männer den Christus als unser Haupt repräsentieren, sollen sie auch in der Gemeinde die Leiterschaft übernehmen und im Gebet lehren, leiden, die Gemeinde lehren und so weiter, alles was dazugehört. Und die Frauen sollen diese Haltung der Gemeinde in der Beziehung zu Jesus einnehmen, untergeordnet sein unter diese männliche Leiterschaft, die Gott einsetzt. Empfänger der Lehre. Na, Jesus ist der, der uns lehrt, nicht umgekehrt. Frau soll sich nicht in diese Rolle der Autorität hineindrängen, nicht das Bild versauen, das Gott darstellen will durch unsere Rollenverteilung. Frauen haben einen riesen Freiraum. Frauen dürfen Frauen lehren, Frauen dürfen Kinder lehren, sie dürfen beten, sie dürfen prophezeien, sie dürfen Barmherzigkeitsdienste übernehmen, eigentlich alle Dienste. Es sind eigentlich fast alles offen. Also diese eine Sache, Leiter zu sein und die Lehrerrolle in der Gemeinde. Das hat Gott den Männern vorenthalten, und zwar genau aus dem Grund. Weil das Haupt der Gemeinde ist der Christus, und der wird von den Männern repräsentiert. Also abschließend möchte ich sagen, vielleicht als 5. Punkt, ganz praktisch, dass Gottes Weg ein Weg des Segens ist. Es ist gut so zu leben, wie Gott es sagt. Ich habe noch keine Familie getroffen, noch keine Gemeinde gesehen, die dem Herrn gehorsam ist, wo die Männer und die Frauen ihre gottgegebenen Rollen einnehmen, die nicht reich gesegnet sind. Habe ich noch nicht erlebt. Aber umgekehrt, wenn immer Menschen rebellieren gegen Gott und denken, sie wissen es besser, ist immer eine tragische Geschichte. Schaut euch um. Schaut euch um in dieser Welt. Es geht uns am besten, wenn wir das erfüllen, wozu wir geschaffen sind. Und das ausleben, was in uns von Gott hineingelegt wurde und was uns entspricht deswegen. Also, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Ehefrauen, ihr Ehemänner, ihr Mütter, ihr Väter und alle, die diesmal sein werden. Lebt ihr in eurer Berufung? Lebst du, leb ich in der Berufung, die Gott mir gegeben hat? Ich möchte euch, ich möchte uns herausfordern, das zu überdenken diese Woche. Und wenn sich jemand auf den Zeh getreten fühlt, wahrscheinlich, weil er vom weltlichen Denken beeinflusst ist. Mein Job hier ist nicht, euch happy zu machen. Ich hoffe, ihr wisst es. Sondern das Wort Gottes zu lehren, zu verkündigen, was Gott sagt. Und das ist, was Gott sagt zu diesem Thema in seinem Wort. Möchte ich euch herausfordern, auch ins Reine zu kommen mit Gott. Und vor allem diese große Perspektive im Auge zu halten. Es geht nicht um uns in dieser Welt, es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass wir Zeugnis sind für ihn, und es geht darum, dass wir das ausdrücken, wozu er uns geschaffen hat. Amen. Lass uns beten. Vater, du forderst uns heraus, diese letzten Wochen, wo du viele Themen ansprichst, die ja oft gegen unser menschliches Denken gehen, gegen unseren Stolz, unser Rebellionsstreben, unsere sündige Natur, auch gegen das, was in der Gesellschaft in ist. Aber Herr, als deine Kinder erkennen wir an, dass du einen guten Weg hast, und das ist der Weg des Heils ist. Nicht nur in Ewigkeit, sondern auch hier Heil, heile Beziehungen, heiles Leben in dieser Welt hier. Und so wollen wir dir im Glauben danken dafür. Selbst wenn es vielleicht manchen noch schwer fällt, es anzunehmen. Aber wir danken dir, weil du ein Gott bist, der es gut meint. Und Herr, wir bitten dich, dass wir es eines Tages sagen können, wie der Paulus: folg mir nach, wie ich Christus nachfolge. Herr, dass wir nicht Egoisten sind in dieser Welt, die ihr Ding durchdrücken wollen, sich um sich drehen, sondern Herr, dass wir von was Größerem eingenommen sind. Und das bist du letztendlich und dein Reich. Und Herr, dass wir uns gerne von dir gebrauchen lassen, das sichtbar zu machen in dieser Welt, in unseren Beziehungen und überall, wo du uns hingestellt hast. So stärk uns, Herr, hilf uns, unser Denken zu erneuern, hilf uns, in unsere Berufungen reinzuwachsen. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.